Nikolaus hat schon gesagt, wir machen weiter. Teil 2 unseres Thementages. 6 Themen sind dran. Heute Nummer 3 und 4. Bevor ich euch etwas sage, sage ich euch etwas, was ihr eigentlich schon wisst, zumindest wissen müsstet. Wir sind im Krieg. Und damit meine ich nicht, was da irgendwo zwischen Russland und Ukraine und so weiter passiert. Vielleicht passiert oder nicht passiert, sondern wir sind jetzt schon aktiv im Krieg. Und die einen wissen es und die anderen wissen es nicht. Und ihr könnt euch bestimmt vorstellen, die, die es nicht wissen, sind in größerer Gefahr, überrollt zu werden, nicht zu bestehen. Und wenn ich Krieg sage, dann meine ich nicht das, was man so sieht, sondern dann meine ich das, was in einer unsichtbaren Welt geschieht. Und ich glaube, das haben viele schon verstanden, auch Nicht-Christen verstanden, dass wir im Krieg sind. Aber ich glaube, die meisten verstehen nicht, dass es ein geistlicher Krieg ist, sondern sie glauben immer noch, es ist ein geistiger Krieg. Dass es irgendwie um Meinungen geht, um Wahrheiten geht. Aber es geht um etwas ganz anderes und dafür haben wir die Waffenrüstung Gottes. Und jetzt haben wir das letzte Mal gelesen, das ist Epheser 6, Abvers 10. Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wenn es darum geht, wer hat denn jetzt die Deutungshoheit? Wer entscheidet denn jetzt, was wir tun oder was wir nicht tun? Wie sieht es denn aus? Was wird denn kommen heute, morgen, in Zukunft? Wissen wir, werdet stark im Herrn. Weil was wir so in der Welt sehen, diese Stärke, diese Muskelprotze, diese, was hilft das? Wie lange sind die dran? Und haben die wirklich Macht? Macht in der Macht seiner Stärke. Wir haben gerade von den Stürmen gehört und die Stürme kommen und die Stürme sind auch schon da. Und wir können bestehen in der Macht seiner Stärke. Und darum zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und damit meint er die ganze Waffenrüstung. Alles, komplett. Wenn du einen Teil vergisst, bist du in diesem Teil verwundbar. Und es ist egal, wo der Teufel dich trifft. Wenn er dich da erwischt, dann liegst du flach. Zieht die ganze Waffenrüstung an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Glaubt nicht, dass der Teufel euch die Wahrheit sagt. Glaubt nicht, dass der Teufel und seine Machthaber, also seine Gefolgsleute, euch erzählen, wir wollen dich gerade verführen, wir wollen dich gerade hinters Licht führen, ein schönes Bild, dich hinters Licht führen, sondern es sind Lügen. Das heißt nicht, dass jede Lüge, die du in den Medien bekommst, dass die vom Teufel ist. Aber was der Teufel sagt, ist nicht wahr. Er sagt dir nicht, was er vorhat, sondern er lügt dich einfach ganz dreist an, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und viele Leute haben heute auch kein schlechtes Gewissen, weil, wieso sollten sie ein Gewissen haben? Weil es ist doch heute eh alles gleichgültig. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und das denken wir manchmal. Wir gucken im Fernsehen und denken, dieser Böse, dieser Schlechte, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Mit denen haben wir es zu tun und die sehen wir nicht. Wir denken immer, wenn eine neue Regierung kommt, denkt ihr das immer noch nach einem halben Jahr? Dann wird es besser. Wir denken immer noch, wenn, und wir schauen auf das, was wir vor Augen haben. Aber wir schauen nicht tief genug, wir schauen nicht weit genug. Wir brauchen, um diesen geistlichen Kampf auch bestehen zu können, geistliche Wahrheiten, geistliche Waffenrüstung. Und deshalb, das haben wir das letzte Mal gehört, hat Michael ja mit angefangen, deshalb zieht die ganze Waffenrüstung an, damit ihr an dem bösen Tag bestehen könnt und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Und dann ging's los. Eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit. Das kommt heute in den Medien auch noch so rüber, aber es geht nicht um Wahrheit, weil für die Welt gibt es nicht die Wahrheit, sondern gibt es Wahrheiten. und die können heute so und morgen so sein. Aber wenn wir bestehen wollen, gibt es nur eine Wahrheit. Und die Wahrheit ist, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt nicht Wahrheiten, es gibt Meinungen. Und es werden viele Meinungen uns nahe gebracht. So nah, dass wir uns teilweise gar nicht wehren können. Doch, wir können ausschalten. Wir können aussteigen. Aber was bringt es? Weil dieser geistige Kampf kann ich nur bestehen, indem ich mich dem Ganzen stelle. Denn ich bin im Krieg, wir sind im Krieg. Und das müssen wir wissen. Und wir können mit der ganzen Waffenrüstung, und das letzte Mal, umgürtet mit der Wahrheit. Nicht alles, was man uns erzählt, ist wahr. Auch wenn man es uns so verkauft, verkaufen will. Wir wissen, er ist die Wahrheit, die einzige Wahrheit. Und deshalb müssen wir ihn immer und immer besser kennenlernen. Und bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und glaubt's oder glaubt's nicht, mir ist es aufgefallen, dass auch das heute in der Welt uns vorgespielt wird. Nicht eine Scheinwahrheit, sondern eine Scheingerechtigkeit. Jeder von den Leuten, die sich darstellen, möchte der Richtige, der Gerechte, der ja auf jeden Fall nicht der sein, der die Verantwortung übernimmt. Der andere ist der Ungerechte, der andere ist der Böse. Guck dir mal russisches Fernsehen an, guck dir mal deutsches Fernsehen, guck mal, wer der Schuldige ist. Zur gleichen Situation. Schau dir diese Partei an, schau dir jede Partei an, zur gleichen Situation. Und dann fragst du dich doch, das sind intelligente, das sind vernünftige Menschen, warum kommen die zu dem Ergebnis und die zu dem Ergebnis? Und warum sind immer anderen die Blöden, die Falschen, die Schlechten? Weil man selber ja genau weiß, was richtig und was falsch ist. Und wenn man das schon nicht weiß, weiß man zumindest, dass der andere daneben ist. Und hier ist uns ein ganz anderer Brustpanzer, Schutz der Gerechtigkeit offenbart worden. Nämlich nicht unserer Gerechtigkeit, sondern seiner Gerechtigkeit. Das hat Lyle sehr gut erklärt. Es ist nicht meine Gerechtigkeit, die mich schützt. Es ist nicht ich weiß, sondern es ist Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit beschützt mich in diesem geistlichen Kampf. Und jetzt habe ich noch eine Viertelstunde für mein Thema. Das baut direkt darauf an, auf. Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Ein Bild. Bereit. Was mag das bedeuten? Schuhe hat jeder von euch an, sonst wäre er nicht hier hingekommen. Aber jetzt schaut mal runter auf eure Füße, auch ihr euch zu Hause, und überlegt euch mal, könnt ihr mit diesen Schuhen in den Krieg ziehen? Jetzt weiß ich nicht, was jeder so anhat. Ich will auch gerade nicht den Frauen irgendwie zu nahe treten, aber manche Schuhe sind echt nicht geeignet für den Krieg. Immer im Bild bleiben, immer im Bild bleiben. Ich habe nichts gegen die einzelnen Schuhe. Aber überlegt euch mal, dass diese Ausrüstung so elementar wichtig ist. Der eine sitzt in Hausschuhen da, der andere hat Sportschuhe, der andere hat Wanderschuhe, unterschiedlich. Aber für die Situation, für die sie gemacht sind, sind sie super. Aber wir sind im Krieg. Wir müssen also dann auch mit dem richtigen Schuhwerk ausgerüstet sein und das darf nicht im Schrank stehen, das müssen wir anhaben. Wenn wir die falschen Schuhe haben, und das hat man uns bei der Bundeswehr damals sehr genau beigebracht, mit den falschen Schuhen kommst du nicht ans Ziel. Die Schuhe sind elementar wichtig. Und das muss ich wissen. Ich kann nicht darauf gucken, dass ich schöne Schuhe habe, dass ich moderne Schuhe habe, dass ich die Schuhe müssen mich ans Ziel bringen. Und es kann ein langer Weg werden. Die Stürme, die Täler, die können lang andauern. Und dann ein falsches Schuhwerk zu haben, wäre nicht gut. Wenn die Schuhe nicht passen, zu groß oder zu klein sind oder untauglich sind, dann kommt der Bote nicht ans Ziel. Dann funktioniert es nicht. Dann kommt die Botschaft nicht zu den Menschen. Immer im Bild gesprochen. Immer zu verstehen, warum benutzt Jesus dieses Bild, also gut, Paulus, aber durch Jesus halt, dieses Bild der Schuhe zur Verkündigung des Evangeliums. Ihr könnt es euch denken, weil es heißt, geht hin und verkündet allen Völkern. Geht hin. Nicht wartet ab, dass sie kommen. Warum kommt heute keiner? Geht hin und verkündet es allen. Und manche stehen direkt nebenan, sind deine Nachbarn. Zu einigen Leuten musst du dich auf den Weg machen und es sind Kilometer, die du zurückzulegen hast. Und ich denke noch oft, gerade als halt bei der Waffenrüstung Gottes an meine Zeit in der Bundeswehr, und da ging es wirklich darum, wenn wir falsche Schuhe anhatten und es war kalt draußen, da war es egal, ob uns die Nase abgefroren ist. Im Bild gesprochen. Aber wenn die Schuhe, wenn die Füße kalt waren und wenn dir die Zehen abfrieren, dann kommst du nicht weiter. Dann kannst du weder kämpfen noch fliehen. Dann bist du untauglich. Dann bist du sozusagen schon fast tot. Zumindest ein Fall fürs Lazarett, also fürs Krankenhaus. Das ist wichtig. Und das ist wichtig, dass wir wissen, wir sind im Krieg. Und das ist wichtig, wir haben eine Botschaft, die wir weitergeben sollen, die wir weitergeben müssen, die in diesem Kampf von elementarer Notwendigkeit ist, nämlich das Evangelium. Wir haben ein Evangelium, wir haben eine frohe Botschaft, die gilt es weiterzugeben. Wir haben nicht nur eine Meinung, wie wir sie da und da und da mal hören, sondern wir haben die Wahrheit. Und wenn du die Wahrheit heute nicht mehr sagst, ist das unterlassene Hilfeleistung. Wenn du sie wagst, kannst du Probleme kriegen. Aber wenn du sie nicht mehr sagst, dann hilfst du keinem, weil wenn es nur noch diese Meinung und diesen Mainstream und diese gibt und keiner kennt die Wahrheit mehr, ja, wie soll er sich entscheiden, wenn keiner weiß, was wirklich wahr ist? In der heutigen Zeit, habe ich gestern noch gehört, in der heutigen Zeit bei den ganzen Talkshows hört man, und jetzt staunt, ich habe die Zahl genau vergessen, aber ich glaube, es waren in den ganzen Talkshows des letzten anderthalb Jahres sind in diesen Talkshows von Lanz und wie sie nicht alle heißen, über 100 Virologen aufgetreten und haben ihre Meinung gesagt. Und 4 Psychologen. 100 Virologen, 4 Psychologen. Und ein Geistlicher. Überlegt, wo, aber ich habe den nicht gehört, ich weiß nicht, was dieser Geistliche gesagt hat, aber überlegt mal, wie dann die Menschen in ihrer Meinung geformt werden, wenn gewisse Meinungen oder Wahrheiten oder die Wahrheit überhaupt gar nicht mehr zu den Menschen kommt. Die Leute hören doch so etwas. Die bilden sich doch ihre Meinung auf dem, was sie hören. Und das hier, was wir hier lesen, das ist Offenbarung Gottes. Da kommst du nicht einfach mal so durch logisches Nachdenken drüber nach. Das findest du nicht einfach mal so, wenn du dein Gehirn einschaltest. Natürlich ist die Botschaft Jesu logisch. Aber wenn du dir überlegst, wärest du auf so etwas gekommen, hättest du dir durch dein Nachdenken ausdenken können, was Gott für dich getan hat, dass es ein Evangelium, dass es Versöhnung mit Gott gibt, hättest du das erdenken können? Wärst du da jemals drauf gekommen, wenn du dich in die Ecke gesetzt hättest? Nein, das musste dir einer sagen, das hat Gott dir gesagt. Das ist dir offenbar geworden. Und deshalb musst du es auch als die Wahrheit, die Gott dir gesagt hat, die er mir gesagt hat, zu den Leuten bringen. Weil wenn du dich hinsetzt und argumentierst und überlegst, kommst du da nicht drauf. Das ist Offenbarung Gottes, das hat er getan und das will er, dass die Menschen das wissen. Und dazu braucht er Menschen, jetzt wieder im Bild gesprochen, mit dem passenden Schuhwerk. Sonst funktioniert es nicht. Und wenn du drauf schaust, dass deine Schuhe schön sind, dass die keinen Schaden nehmen, dass die immer schön geputzt sind und so weiter, dann gibst du den Schuhen die Ehre, dann gibst du dir die Ehre, aber nicht Gott. Es geht in Kriegszeiten darum, dass die Botschaft ankommt. Jetzt habe ich natürlich im Kopf eine Geschichte, die kennt keiner so wirklich. Und wenn sie einer kennt, dann wird es mich freuen. Die heißt einfach, habe ich früher gelernt, auch vor, ich bin lebe gerade ein bisschen in der Vergangenheit, nicht nur bei der Bundeswehr, sondern auch in der Schule. Ich war ja ein Fan von Franz Kafka, ein Fan ist falsch, durch Franz Kafka bin ich zur Literatur gekommen und es gab eine kleine Geschichte von Franz Kafka, die heißt Die kaiserliche Botschaft. Die ist ein bisschen länger zum Vorlesen, deshalb lasse ich das jetzt auch von der Zeit her, aber es geht darum, um den Kaiser. Und der Kaiser ist kurz vorm Sterben. Und er hat noch eine so wichtige Botschaft, die er gerade dir sagen möchte. Der Kaiser von China hat für dich eine Botschaft. Aber er ist krank und er kann sie nicht zu dir bringen. Und dann sendet er seinen Boten. Und lest diese Geschichte mal nach. Der Bote kommt nicht an. Und er hat die Botschaft. Und der Kaiser lässt sie dir ausrichten. Aber der Bote kommt nicht an. Und wie traurig war das für Franz Kafka, einen Juden, dass er wusste, Gott hat ihm etwas zu sagen. Aber die Botschaft kam nicht an. Der Bote kam nicht an. Wie traurig ist das, wenn die Botschaft für den Menschen, den du erreichen sollst, nicht ankommt weil du die falschen, unpassenden Schuhe oder sonstige Argumente, Vorwände, Entschuldigungen, ist übrigens keine Entschuldigung, es gibt keine Entschuldigung für sowas, also keine Entschuldigung, du kannst dich dadurch nicht entschuldigen, also nicht dir die Schuld nehmen, weil die Schuhe nicht passen oder du nicht bereit, willig bist, loszugehen. Wie heißt es denn genau da? Wir sollen bereit sein zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Jetzt habe ich mir gedacht, was ist das für ein Friede? Das ist die Botschaft, dass Gott Frieden gemacht hat, dass Jesus Christus Frieden gemacht hat. Es gibt einen Friedensvertrag. Es gibt Friedensbedingungen. Aber wenn du schon ein Kind Gottes bist, also das ist natürlich für die, die noch im Krieg sind, aber wenn du schon ein Kind Gottes bist, dann heißt das auch, wir sind Sieger. Jesus, Gott, hat für uns gesiegt. Und es sieht im Augenblick überhaupt nicht so aus. Im Augenblick sieht es so aus, als wäre die Welt gefallen. Und das ist ja auch wahr, wenn du dich auf diese Welt, auf dieses Universum hier konzentrierst, auf das Sichtbare. Aber im Endeffekt gibt es schon, und das können wir sagen, weil wir weitersehen, weil Gott uns weitersehen lässt, weil Gott uns offenbart hat, offenbar gemacht hat, was passieren wird, wissen wir, wir sind auf der Seite des Siegers. Und das sieht überhaupt nicht so aus. Und wenn du das heute bei Lanz, einer von 120, wie viele Leute da waren, verkündest, ich weiß nicht, was dieser eine Geistliche, den sie mal eingeladen haben, gesagt hat, aber wenn du dann halt sagst, schau dir doch mal diese ganze Sache hier aus geistlicher Perspektive an. Ich glaube, den hätten sie für verrückt erklärt. Weil er der Einzige ist über Hunderte von Leuten. Und dann denkst du dir, einer von 100, ach, zählt nicht. Die 100, die haben doch die Meinungshoheit. Die wissen doch. Und ihr wisst vielleicht, und wenn ihr es nicht wisst, sage ich euch, psychologisch ist das so. Entweder du hörst die eine Sache immer wieder von unterschiedlichen Leuten oder von einer Person immer wieder. Und du hörst es. Und du kannst es gar nicht reflektieren und du glaubst es. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir losgehen, diese Botschaft weitergeben. Each one, reach one, each one, teach one. Zu Deutsch, jeder erreicht einen und dieser erreicht wieder einen. Und der lehrt wieder einen. Und einer erreicht einen und der erreicht wieder einen. Und das ist so wichtig und das ist unser Auftrag. Und wir sind im Krieg. Wir sind im Krieg. Und wir sollen, und das sind wieder so Dinge, die ich noch mit meiner Bundeswehrzeit verbinde, wir sollen bereit sein. Bereit sein, uns senden zu lassen. Und nicht schon vorbrechen, sondern bereit sein, dass wir geschickt werden, dass wir gesandt werden, dass der Auftrag kommt, dass der Ruf kommt. Attacke. Los geht's, auf geht's. Und ich weiß, in einer Situation, da lagen wir da in so einem Panzergraben, aber eigentlich lagen wir nicht, sondern wir standen. Keiner von uns hat Wache gelegen, sondern wir haben nur Wache gestanden. Und ihr wisst warum. Wenn du liegst, das dauert nicht lange und du schläfst ein. Und wenn du denkst, ach ja, heute ist nicht der richtige Tag, ich mache erstmal ein Schläfchen, alles im Bild gesprochen. Ich bin selber ein Freund des Mittagsschläfchens, alles im Bild gesprochen. Wenn du nicht Wache stehst und nicht bereit bist, weil es kann ja jederzeit passieren. Und wir haben wirklich diese Nacht gewacht, weil wir wussten, zumindest erwartet haben, es kann gleich etwas passieren, es wird etwas passieren. Und wenn du das nicht erwartest, warum solltest du Wache stehen? Warum solltest du dich in Bereitschaft halten? Warum solltest du nicht das schöne Leben genießen? Ich sag's noch einmal. Wir sind im Krieg und wenn wir das nicht wissen, wenn wir das nicht realisiert haben, dann werden wir uns auch falsch verhalten. Und Gott gibt uns die Ausrüstung, die wir brauchen. Die müssen wir uns nicht erst kaufen oder erwerben oder irgendwie zusammensammeln. Die gibt er uns hier in seinem Wort. Und weil wir sie haben, weil wir sie geschenkt bekommen haben, können wir auch froh sein, dass es nicht an uns liegt, die wir erst noch heiliger, besser oder sonst irgendwas werden müssen, sondern dass es seine Waffenrüstung ist, die er uns zur Verfügung stellt. Du musst nicht erst ein besserer Christ werden, um losgehen zu können. Du musst nicht erst mehr wissen, um dieses Evangelium verkünden, zu deinem Nächsten bringen zu können. Das, was das Evangelium ist, das weißt du, das weiß jeder von uns hier. Was Gott für dich getan hat, was das für dich bedeutet und was das für den anderen bedeutet, wenn er keinen Frieden mit Gott macht. Dieses Evangelium kennt jeder. Du sagst, mir fehlt aber noch Erkenntnis, mir fehlt. Vielleicht, ja, ist auch richtig, dass du die hast und ist auch richtig, dass du darin gräbst und immer, immer mehr verstehst und immer mehr. Aber das Wichtige, das Evangelium, das hast du in 10 Minuten erklärt. Und das hat jeder von uns auch wirklich verstanden. Und wenn nicht, sollten wir vielleicht nochmal reden. Vielleicht nicht die Tiefe, bestimmt nicht die Tiefe. Aber worum es geht, was es braucht, um errettet zu werden, um Frieden mit Gott zu haben, das weiß jeder. Und da kann keiner sagen, muss ich aber erst noch. Ein letztes Bild habe ich noch, auch wieder aus meiner Bundeswehrzeit. Bereit sein heißt in Erwartung sein. Wie erkläre ich euch das? Das Ding heißt Alarmstuhl. Zumindest hat man es bei uns so Alarmstuhl genannt. Das hieß, wenn wir abends ins Bett gegangen sind, dann war unser Stuhl so ausgerüstet, dass die Schuhe da standen, dass die Hose da lag, dass die Jacke da lag und dass das G3 da stand, also das Gewehr, dass das da stand. Und wenn Alarm war, waren wir in 2 Minuten angezogen. Da hat keiner seine Schuhe gesucht, da hat keiner nach seinem G3 gefragt, da hat keiner. In 2 Minuten waren wir angezogen, weil jeder von uns abends einen Alarmstuhl hatte. Und da war alles genau an seiner Position. Und bei dem war es genau wie bei dem. Und jeder hatte seinen Stuhl so auszurüsten, so zu packen, also so aufzubereiten wie der andere. Übertrag dieses Bild des geistlichen Alarmstuhls mal auf dein Leben. Wenn morgen, wenn heute, wenn jetzt etwas passiert und du musst, du sollst, du darfst als Bote das Evangelium verkünden. Und das gehört zu der Waffenrüstung Gottes. Gott gebraucht dich im Krieg, um andere Menschen zu retten, wünsche ich dir einen geistlichen Alarmstuhl, an dem du weißt, darauf kommt es an. Ich verzettel mich jetzt nicht mit irgendwelchen Geschichten, das ist mit Israel, das kommt. Ich weiß, das braucht dieser Mensch, weil dieser Mensch braucht eins, nämlich Rettung. Und da reden wir nicht über bla, sondern da reden wir um das, worauf es wirklich ankommt, damit der andere in diesem geistlichen Krieg nicht stirbt. Okay, jetzt noch Teil Nummer 4.
So, ich habe den Schild des Glaubens, aber ich möchte jetzt keine Werbung machen für den Schild. Ich habe interessanterweise mal so einen Bericht über die Römer gelesen, gesehen im Fernsehen. Und da haben sich so die Wissenschaftler darüber ausgelassen, warum die Römer so erfolgreich waren. Und das waren nicht die Waffen, das war nicht der Brustpanzer oder der Schild oder irgendwas, sondern das interessanteste Teil war nur ein ganz kleines, wirklich ein kleines Detail. Und zwar waren das die Schuhe. Und zwar davon speziell ein Schuhnagel. Denn dadurch waren die Schuhe sehr geländegängig. Die Römer hatten ja eben Sandalen mit so einer dicken Sohle und den Schuhnagel. Und dadurch konnten sie sich sehr schnell bewegen. Also die ganze Armee in recht straffen Marsch eben zum Einsatzort. Und die Leute waren noch relativ ausgeruht. Klar, das ist anstrengend, wenn man mit Sack und Pack, vor allem mit einem schweren Schild und die ganze Waffen und alles losgeht. Aber das ist auch geistlich so. Ich glaube, die Gemeinde wäre schon längst ausgestorben, wenn keiner bereit gewesen wäre, das Evangelium weiterzugeben. Von daher ist die Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben, sehr, sehr wichtig. Aber mein Teil ist heute ein anderes ist das Schild. Die ganze Waffenrüstung, einen schweren Helm, einen starken Brustpanzer, diesen schweren Ledergürtel mit Nieten besetzt, richtig Lederstreifen, das ist praktisch wie so ein Rock gewesen, der die ganze Hüfte schützt. Und all diese Teile haben ein Problem. Wenn die getroffen werden, dann kommt es darauf an, welches Material ist stärker? Die Waffe des Gegners oder das Material dieser Rüstung? Hält es den Schlag ab? Und dafür gibt es etwas, was noch vor allen anderen Sachen zum Schutz kommen soll, nämlich das Schild. Der erste Schutz. Wenn der durchdrungen wird, dann kommt es wirklich darauf an, ist das Material des Angreifers besser oder das meiner Rüstung? Vorher muss das Schild aktiv benutzt werden, um den Schlag abzufangen. Und da kommt die Waffe normalerweise nicht durch. Es gibt ganz wenig Waffen, die ein Schild durchschlagen. Und die meisten davon gab es zu der Zeit noch nicht. Ja, wie wir von Lal letztes Mal gehört haben, ist es kein Zufall, dass der Epheserbrief 6 Kapitel hat und die Waffenrüstung auch aus 6 Teilen besteht. Denn jedes Teil repräsentiert ein Kapitel. Und bei mir wäre es das Kapitel 4, aber ich will gar nicht so drauf eingehen, auf das Kapitel 4, sondern insgesamt über Glauben sprechen. Also mein Teil ist das Schild des Glaubens und das wäre das 4. Kapitel. Ich lese jetzt mal den Epheserbrief, also den Vers vor. Vor allen Dingen, also Epheser 6, Vers 16, vor allen Dingen, aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Früher die Kampftaktiken waren, dass die Schlachtreihe ein Schild vorne hatte und die standen so dicht aneinander, dass die wirklich eine Wand gebildet haben. Oder wie Lal auch sagte, die Schildkröte, wo wirklich auch die Schilde oben drüber und an allen Seiten des Pulks der Leute gehalten wurden. Und es war wie eine Mauer, die undurchdringlich war. Die Schilde mussten natürlich sehr gut gehalten werden. Und die Römer hatten die Taktik, lasst den Feind angreifen und sich müde toben an dem Schild, an dem sie nicht vorbeikommen. Lasst sie versuchen, da durchzukommen. Wir halten fest, wir halten zusammen und die kommen nicht durch. Und das war ziemlich erfolgreich. Die haben damit wirklich sehr gut den Feind abgehalten. Die Schildkröte, ne, wo auch die Schilde oben drüber waren, wenn Pfeile flogen, wenn der Gegner sie mit einem Pfeilhagel bombardiert hat. Und das tut der Böse ja auch. Der schießt feurige Pfeile. Ja, es ist keine Frage. Ich denke, wir alle wissen, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dass er wirklich am Kreuz gelitten hat für unsere Schuld und dass unsere Sünden vergeben sind. Das glauben wir alle, denke ich mal. Ne? Stellt das irgendeiner in Frage? Ich hoffe nicht. Wir glauben das. Aber Glaube geht noch weiter. Es geht nicht um das Evangelium als solches. Das glauben wir. Also wir, die den Glauben angenommen haben. Natürlich die Welt nicht unbedingt, aber wir glauben das. Aber wie steht das mit den Dingen des Alltags, wo wir Gottes Kraft brauchen, wo wir uns überlegen, ja, wie gehe ich jetzt das Problem an? Gehe ich das im Gebet an oder versuche ich es aus eigener Kraft? Oder wie ist es, wenn es darum geht, Sünde zu überwinden, wenn Sünde uns niederringt oder ringen will und wir sagen, nein, das mache ich nicht mit. Ich vertraue auf Jesus und ich sage ihm diese Sünde, die mich quält. Ich gehe zu ihm und gebe diese Sünde ab. Ich denke, da haben wir häufiger schon mal Probleme. Mir geht das so, ich muss das ganz ehrlich zugeben, dass ich sehr oft nicht in den besonders kleinen Dingen, die uns so unwichtig erscheinen, die eigentlich auch von der Hand gehen können, die normalerweise kann ich die und auf einmal funktioniert es nicht. Warum? Weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass Gott an mir wirken will, dass er mit mir das machen will. Oder wie ist es mit den eigenen Wünschen? Wir hatten gerade das Lied 215, Jesus, dir nach, weil du rufst. Du gibst mir Mut und Kraft zum Aufbruch. Glaube ich daran? Oder ich muss mir nicht mehr selbst im Wege stehen. Ich stehe mir sehr oft im Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Will Altes, was mich festhält, lassen und dir gehorsam sein und gehen. Ja, das klappt. Manchmal. Oft aber auch nicht. Oder ich will alles nur von dir erwarten, denn nur, was du gibst, ist auch gut für mich. Ich meine doch, ich weiß doch, was mir gut tut. Das muss ich doch einfach nur machen und tun. Nein, Gott weiß es besser. Glaube ich daran? Will mich nicht mehr an Wünsche klammern. Und vertrauen will ich ganz auf dich. Also das Lied ist sehr herausfordernd. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das habe ich gemerkt. Eigentlich hatte ich über vieles anderes geschrieben, was ich jetzt ein bisschen umändere. Aber das macht nichts. Ich glaube trotzdem, dass Jesus uns genug sagen möchte. Das Lied ist sehr herausfordernd. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wow, schwer. Immer wieder in den kleinen Dingen oder in Lebenssituationen oder auch bei Sünde zu glauben, klar, ans Evangelium, gar kein Problem, das glauben wir. Ich habe Verse, da geht es jetzt sehr stark um Glauben. Und zwar Markus 9, Vers 14 bis 29 möchte ich mit euch lesen. Und als er zu den Jüngern kam, es geht hier um Jesus, der zu seinen Jüngern geht, die herausgegangen sind, um das Evangelium weiterzusagen und vor allem um Kranke zu heilen und wirklich die Menge zu lehren, die Volksmenge zu lehren. Und zu denen geht er jetzt. Und er sieht, dass sie mit den Schriftgelehrten streiten und um sie herum eine große Volksmenge. Na, das ist die Situation. Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah, also ihn Jesus. Und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollen ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihnen, und sobald der Geist ihn sah, zerrte er an ihn und er fiel auf die Erde und wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Er sprach, von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich, dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn bei der Hand und richtete ihn. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, so dass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Und er stand auf. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Ja, das Interessante ist, dieser Mann hatte schon einen gewissen Glauben. Er hat seinen Sohn zu den Jüngern Jesu gebracht, doch die konnten ihn nicht austreiben. Sie haben es nicht geschafft, sie hatten einfach nicht die Vollmacht dazu. Und ja, die Schriftgelehrten sehen das. Boah, Jesus ist doch nicht so mächtig, der kann das nicht austreiben. Jesus konnte es. Ja, seine Jünger nicht. Aber es war auf jeden Fall schon ein Punkt, um ihn anzugreifen. Sie hatten gar nicht vor, unbedingt dieses Wunder zu sehen. Oder vielleicht das Wunder zu sehen, aber gar nicht zu sehen, dass Jesus wirklich die Macht hat, etwas zu tun. Das Interessante ist, der Mann, ich weiß nicht, wie es in ihm aussah, als er zu Jesus kommen sollte, hatte er wirklich den Glauben, dass Jesus doch das alles kann, obwohl bisher alles nicht geholfen hat? Er hatte es nicht. Sonst hätte er nicht gesagt, hilf meinen Unglauben. Hilf, um meinen Unglauben loszukommen. Er hatte diesen Glauben nicht. Doch Jesus sagt, wenn du glauben kannst, alles ist dem möglich, der glaubt. Jesus hat Worte, die ihn überzeugen, dass er diese Macht hat. Und er merkt, ich habe gar nicht diesen Glauben. Es tut mir leid, ich bin ein Sünder. Eigentlich habe ich vor diesem Mann hier nichts zu suchen, weil ich ja gar nicht wirklich an ihm glaube. Und er merkt, das ist falsch. Er hat die Vollmacht. Jesus hat die Macht. Und er merkt, dieser Unglaube, der trennt mich. Das muss weg. Und so bittet er Jesus, hilf diesem Unglauben. Hilf mich, von meinem Unglauben loszukommen. Hilf mir davon, loszukommen. Er sagt, ja, ich will jetzt glauben. Ich will glauben. Und verzeih mir diesen Unglauben. Ja, wollen wir das auch? Von unserem Unglauben loskommen und glauben, wirklich glauben, an das, dass Jesus alles kann in unserem Leben. Also ich muss wirklich sagen, dieses Thema, sehr oft verzweifle ich an meinen Glauben. Ich glaube an Jesus, dass er der Retter ist, ja. Aber wirklich in den Situationen, warum muss ich mich oft erstmal festfahren irgendwo, um dann wirklich, wenn es gar nicht mehr weitergeht, erst umzudrehen? Warum nicht vorher? Warum glaube ich nicht vorher? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich hoffe nicht ganz so schlimm. Dieser Schild ist wirklich der erste Schutz. Dieser Glaube, damit fängt alles an. Unsere Errettung fängt mit dem Glauben an. Und das ist wirklich der erste Schutz, den wir haben. Ohne Glauben könnten wir auch kein Heil haben. Könnten wir nicht diesen Helm des Heils aufhaben. Oder in der Wahrheit leben. Umgürtet mit Wahrheit. Den Gurt. Oder hätten wir Gerechtigkeit, wenn wir nicht geglaubt hätten. Die wurde uns geschenkt. Aus Gnade wurden wir gerecht gemacht, durch den Glauben. Der Glaube ist wirklich das Erste, was kommen muss, damit ein Mensch losgeht. Aber dann soll er auch wirklich wissen, ich bin errettet, ich habe das Heil. Ich glaube an die Wahrheit und diese Wahrheit möchte ich weitergeben. Das heißt, wir müssen auch wichtig die Wahrheit wissen. Und um das Heil müssen wir wissen. Um unsere Gerechtigkeit müssen wir wissen. Ist Glauben nicht die Triebkraft, wirklich auch loszugehen zu den Menschen, um das Heil zu verkünden, die Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden? Würden wir in der Bibel lesen, wenn wir nicht glauben würden? Also das Schwert? Ich glaube, wirklich, ohne den Anfang des Glaubens würde alles andere mit der Waffenrüstung anziehen wenig Sinn machen. Und das Schild ist wirklich der erste Schutz oder das Erste, was uns gegeben wird. Der Glaube ist das Erste, was uns gegeben wird. Ja, lasst uns aufstehen und beten. Ja, Herr, du siehst uns, dass wir ja wirklich den Schutz brauchen durch dich. Herr, du gibst uns die Waffenrüstung mit. Herr, ich bitte dich, schenke, dass wir davon Gebrauch machen, dass wir wissen, was wir in dir haben. In jedem einzelnen Ausrüstungsgegenstand. In jeder einzelnen geistlichen Wahrheit, die wir haben. Herr, schenke, dass wir nicht verzweifeln, dass wir wirklich in den Situationen unseres Lebens glauben und dass wir auch bereit sind, diesen Glauben zu teilen, das Evangelium weiterzugeben. Herr, schenke, dass wir standhaft bleiben. Du siehst, wie schwer diese Zeit ist und sie nagt wirklich an allen von uns. Herr, ich bitte dich einfach, dass wir durch diesen Kampf wirklich hindurchkommen, aber auch bereit sind, weiter von dir zu erzählen und dich an andere Menschen weiterzugeben, denn du möchtest, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Herr, mache du uns bereit. Amen.
Danke, Andreas und Dietmar, für die Botschaft. Wir singen noch ein Lied 140. Und ich möchte noch, dass wir die Botschaft mitnehmen und alle uns optimieren lassen im Namen des Herrn und wünsche noch gesegnete Woche.